Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, da ist Bern einfach mit der Ausgabe vom 1. Dezember 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Und natürlich am Montag nach den Abstimmungen haben wir noch viel zu reden. Wir analysieren noch einmal den Abstimmungssonntag, der natürlich, muss man sagen, aus bürgerlicher Sicht sehr erfreulich war. Gut, Dominik, wir gehen mal zu der Erbschaftssteuervorlage. Dort noch ein bisschen, vielleicht ja, einfach mal die grundsätzliche Frage. Was ist eigentlich passiert? Wieso haben die JUSO und die SP und die Grünen eine von der schlechtesten Zustimmungsraten bekommen für eine Volksinitiative seit langer Zeit?
Es ist die am 13. schlechteste Volksinitiative seit 1950, also 75 Jahre. Und das ist schon eine ziemliche Klatsche, das muss man sehen. Und es ist meiner Ansicht nach, du hast auch ein bisschen die Memo geschrieben, es ist halt Ausdruck von einer Jusoifizierung von der SP, von einer Radikalisierung im klassischen, kommunistischen Sinn von den Grünen. Die haben sich verlaufen dorthin. Nachwahlbefragung, die die Media hat machen zeigt, dass 4 von 10 Linken oder Grünen nicht zugestimmt haben. Und ich meine, wenn irgendjemand im Präsidium von der SP, von den Grünen noch betrost ist, dann würde er jetzt aufstehen und sagen, halt sichern. Weil es geht ja auch darum, wieder mal Wahlen zu gewinnen. Man kann ja nicht nur einfach immer so verlieren. Und ich glaube halt wirklich, die SP hat schon noch den Vorteil, dass viele Leute, die vielleicht Nein gestimmt haben, dann, wenn Wahlen sind, dann trotzdem wieder SP wählen. Das ist in der SP seit langem immer ein bisschen so, oder? Aber ich finde schon, man müsste halt auch, das hat auch damit zu tun, dass die Bürgerlichen das nicht klar benennen. Wer in diesem Land SP wählt, wählt eben letztlich die Politik in vielen Sachen, die dann nicht an die Turnen kommen, die man nicht stoppen kann, so wie man die Erbschaftssteuerinitiative hätte jetzt können stoppen.
Ich will das noch betonen, was du gesagt hast über die Bürgerlichen, und das müssen wir vielleicht in den nächsten paar Tagen so ein bisschen vertiefen. Oder ich glaube wirklich, dass einer der wichtigen Gründe, warum die Initiative auch abgelehnt worden ist, ist der Auftritt von Peter Spuhler. Und ich will nicht einzelne Personen extrem überschätzen, aber das kann man nicht überschätzen. Das ist enorm wichtig gewesen, dass eine glaubwürdige, bürgerliche, natürlich unternehmerische Person einfach mal sagt, hey, es langt. Es langt. Und es ist einfach der Punkt, wo die Bürgerlichen endlich müssen merken, ihr müsst die Linken angreifen, ihr müsst gegen die Linken hinstehen, ihr müsst deutlich sagen, warum dass die Rezepte der Linken nicht nur falsch sind, sondern dass sie daneben sind, dass sie toxisch sind, dass sie Sauerei sind. Ich sage das gerne natürlich, weil ich bin der Polemiker vor dem Herrn. Und ich erwarte nicht, dass alle so polemisch sind wie ich, aber man muss hinstehen.
Ja, ja.
Ich meine, wenn neben dem Peter Spuhler nochmal 4 Unternehmer hingestanden wären von der ähnlichen Prominenz, und das gibt es in der Schweiz, auch einer von der FDP, einer von der Mitte, und das gesagt hätten, die Initiative wäre bei 10%. Weil das ist das, was ganz wichtig ist an diesem Sonntag, wo man müssen lernen. Bürgerliche Politik ist nach wie vor zu einem grossen Teil mehrheitsfähig in diesem Land, wenn die bürgerlichen Parteien einig sind, und wenn sie sich exponieren und wenn sie wirklich das machen, was die SP die ganze Zeit macht. Die SP dreht immer den Krieg gegen uns. Und wir tun immer so vornehm. Ich nicht und du auch nicht, Dominik. Aber die meisten anderen Bürgerlichen tun so schaurig vornehm und merken nicht, dass das Publikum nicht, das nicht schätzt. Das Publikum will, dass die Bürgerlichen kämpfen.
Und ich glaube wirklich, dein Punkt ist eben wichtig. Oder? Es geht nicht nur um ein ökonomisches Argument, sondern auch um ein moralisches Argument. Ich möchte gerne, dass die Bürgerlichen die moralische Hoheit wieder gewinnen. Eine Gesellschaft ohne Erbschaftssteuer ist moralisch eine bessere Gesellschaft, weil Unternehmertum belohnt wird. Weil ein Unternehmer, eben, wenn er stirbt, nicht abgezockt wird, sondern weil er das weitervererben kann. Die Firma an seine Kinder, die können dann wieder etwas daraus machen. Sie können es auch verkaufen und sie können den Ertrag daraus auch verjubeln. Das dürfen sie. Aber ich finde wirklich, das fehlt mir halt wahnsinnig bei den Bürgerlichen. Hat auch damit zu tun, dass ich jetzt gerade in Osteuropa war, wo man viel bewusster ist, dass unsere Gesellschaftsform, der Liberalismus, hat eine moralische Überlegenheit gegenüber dem Sozialismus, wo immer irgendwelche Juso-Bürokraten oder Juso-Politiker oder Juso-Bundesräte entscheiden, was für uns gut ist. Nein, wir wollen eine Gesellschaft, wo jeder zuerst einmal für sich entscheidet, was gut ist und wo nicht der Staat alles einsackt, was er gerade auf der Straße oder in unseren Portemonnaie findet.
Genau, und es ist zum Beispiel auch, was ein absoluter Schindluder ist, der da getrieben wird, ist mit dem Begriff Leistungsprinzip. Wir haben es gestern wieder lesen im Tagesanzeiger. Und der Tagesanzeiger ist jetzt wirklich nicht eine Zeitung, die das Leistungsprinzip sonst vertritt. Praktisch nie. Sondern sie sind immer dafür, dass man angebliche Ungerechtigkeiten staatlich glätten und so weiter. Sie sind nicht die, die die Noten irrsinnig finden in der Schule und die würden verteidigen. Sie sind nicht die, die es lässig finden, dass ein Elon Musk so reich geworden ist aus eigener Leistung. Raus. Aber noch eines zum Leistungsprinzip, was die Leute nicht bedenken. Zwei Sachen. Das erste, was du gesagt hast, das Leistungsprinzip gilt auch für die, die das Vermögen schaffen. Und es ist ganz wichtig, zum Leistungsprinzip durchzusetzen, ist es wichtig, dass man sagt, wenn du etwas Gutes machst, dann sollst du die Früchte deiner Arbeit ernten. Und das heisst, du darfst die Früchte deiner Arbeit dem geben, wo du willst. Und nicht, wo ein User sagt. Das heisst, wenn ich für meine Kinder Vermögen schaffen will, dann sollen das meine Kinder bekommen. Das Leistungsprinzip bei dem, was Vermögen schafft, besteht ganz stark drin, dass der kann Gottverdeckel seinen Reichtum behalten, das Erste. Und das Zweite, jetzt bei denen, die erben, sagen sie immer, da wird das Leistungsprinzip gebrochen und so weiter. Ja, wenn der Staat nachher sagt, ich nehme dir es einfach weg, dann tut es das Leistungsprinzip natürlich auch unterhöhlen von diesen reichen Erben. Ich gehöre zum Beispiel dazu, die sehr leistungsorientiert sind, die sehr wohl Leistung bringen wollen. Aber wieso soll ich noch bestraft werden von dem Staat, dass ich noch mit dem Geld, das ich vielleicht bekomme von meiner Familie, etwas Intelligenz mache, zum Beispiel eine andere Firma gründen und so weiter. Also das Leistungsprinzip, die Vorstellung erben, ist grundsätzlich gegen das Leistungsprinzip, ist kreuzfalsch. Und es geht genau in das hinein. Es ist eine philosophische Frage auch, wo die Bürgerlichen viel stärker in Anschlag bringen müssen, weil die Linke leben davon, dass sie mit so diffusen Konzepten wie soziale Gerechtigkeit oder Klimagerechtigkeit philosophisch, pseudophilosophisch oberhand haben.
Ja, und es geht, ein Wort möchte ich noch ins Spiel bringen, Eigentum. Es geht um die Eigentumsfrage. Und die Bürgerlichen müssen wieder vom Eigentum reden. Eigentum, und zwar einerseits an dem, was du erarbeitet hast, so wie du sagst, oder aber auch an deinem eigenen Leben. Und da sind wir bei der zweiten Abstimmung, oder? Bei dieser Zwangs-Citoyen-Fronde-Initiative. Dort ist es ums Eigentum an deinem eigenen Leben gegangen, an einem Jahr von deinem Leben. Und das ist auch falsch. Hat man auch so bekämpfen müssen. Ich will wieder Bürgerliche, die ein Buch gelesen haben und können so kämpfen. Weil die Linken machen das nämlich. Und ich glaube, ganz viele Leute in diesem Land warten nur darauf, auf bürgerliche Messages, die von Leistungsgesellschaft, von Fairness und von Eigentum reden.
Genau, und ich meine, ich finde es wirklich richtig Frondienst. Das wäre nämlich der richtige Line gewesen für die Kampagne. Wir müssen sagen, wir sind gegen den Frondienst. Wir dürfen doch nicht wieder Leibeigenschaft einführen in diesem Land. Geht es eigentlich noch? Gut, gehen wir noch vielleicht so ein paar Kleinigkeiten bei der Erbschaftssteuer, die ich auch ganz bemerkenswert finde. Also erstens einmal ist klar, alle Städte hatten grosse Zustimmungsrate, aber niemand war so schlimm gewesen wie die liebe rot-grüne Stadt Bern. Und wenn man weiss, wie die Bundesverwaltung so ist, weiss man, dass sehr viele Beamte aus der Bundesverwaltung leben in Bern. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, ihr glaubt es ja uns nicht, wie wir es immer wieder sagen. Wir sagen es ja immer wieder, dass die meisten Beamten links sind. Schaut mal das Stimmergebnis an von dieser Stadt Bern. Wo sind denn da die bürgerlichen Beamten? Bitte melden, Telefonnummern, mehr anrufen. Ihr könnt jetzt, ihr bürgerliche Beamte von Bern, wenn es euch gibt, ihr könnt mir anrufen. Läutet mir an, ich werde euch namentlich loben. Nein, das wollt ihr wahrscheinlich nicht.
Genau.
ihr wisst, was ich meine. Und ich meine, es ist das Gleiche in Washington. In Washington sind 90% wählen Demokraten und die meisten Beamten vom Federal Government in Amerika leben auch in Washington D.C. Es ist genau das Gleiche. Meiner Meinung nach, Dominik, du hast die Idee gehabt, was sollte man machen, um das Problem zu lösen?
Ja, aber ich finde halt, bürgerliche Gewerkschaft gründen, oder? Das müssen wir. Ist das die Idee, die du meinst? Oder dann natürlich eine andere noch.
Die ist wichtig.
Genau. Nein, ich sage schon lange. Wir müssen eigentlich so alle 50 Jahre müssen wir die Bundesstadt verschieben. Oder? Das wäre wirklich wichtig und das wäre auch gut möglich. Und dann, wenn ich das irgendwo in eine Runde wirf, weißt du, spät am Abend im De La Casa, im Federal oder sonst irgendwo da in Bern, dann heisst es immer, ja, aber weißt du, das ist der Know-how-Verlust. Und ich sage immer, nein, der ist sogar gewollt. Das ist super.
Ja.
Weil das neue Know-how, wenn wir an einem neuen Ort sind, wo von außen reinkommt, das wäre es wirklich ein Know-how. Da käme nämlich viel unternehmerisches Know-how, viel Common Sense, viel Bürgerlichkeit rein. Also, welcher Parlamentarier würde sich zur Verfügung stellen, um eine Motion verschieben? Wirklich, 175 Jahre sind genug. Die Bundesstadt muss verschoben werden. Wohin? Was würdest du sagen?
Ja, wir haben uns vorher schon abgesprochen. Ich habe zuerst eingebracht Rorschach, aber Rorschach hast du nicht wollen, wegen dem Dialekt. So ein Rassist ist der. Die genau. Innerschweizer sind Rassisten.
Liebe St. Gallen,
tut mir leid. Finde ich super, weil da können die Bundesbeamten wenigstens entschädigt werden für ihr Marzillibad, das sie verlieren. Dann können sie endlich in einen grossen, richtigen See baden und okay. Müssen nicht in dieser kalten Aare rumschwaddern. Nein, Rorschach kommt nicht in Frage aus deiner Sicht. Nein, Altdorf, hast du gesagt, ich kann mit Altdorf leben. Ich finde Altdorf gut. Wir haben ja als Nebelspalter letzte ein wunderbares Geschenk bekommen von der Ständerätin vom Kanton Uri, nämlich der Heidi Zgracken. Die hat uns Altdorf gezeigt mit allen Schikanen aus Regierungsgebäuden und so weiter. Fantastisch gewesen. Das Regierungsgebäude wäre auch meiner Meinung nach von der Dimension her genau richtig. Dann könnte man nämlich sagen, einfach wer dort einen Platz hat, das ist die Bundesverwaltung und wer nicht. Tut mir leid, wir haben keinen Platz für mehr Beamte. Nein, aber ich wollte noch etwas sagen wegen dem Know-how. Das meine ich auch ganz ernst. Ich meine, was haben denn die Beamten für ein Know-how? Es sind zwei Arten von Know-how, die ich problematisch finde und die vielleicht dann aufhören würden. Sie haben Regulierungs-Know-how. Sie wissen nur, wie man viele Regulierungen schafft. Ob das ein so wichtiges Know-how ist, kann man sich fragen. Und das andere Know-how, das sie auch haben, ist, wie macht man uns Leben grundsätzlich madig. Und auch das wär doch etwas Neues in Altdorf. Plötzlich Beamte, die für den Bürger denken und nicht an sich. Also meine, die Erbschaftssteuer, dass die in Bern angenommen worden ist, ich meine, ich finde, das ist eine von den schlimmsten Zeichen für den Zustand von der Stadt Bern.
Vielleicht noch ein Satz. Ich habe ja den Prinz Michael von und zu Liechtenstein interviewt in Vilnius. Und zu dem Thema hat er seinen Grossvater, der Fürst Franz Josef II., zitiert. Der hätte immer gesagt, der Herr gebe mir Staatsdiener, aber bitte keine Bürokraten. Das ist nämlich ein Unterschied. Das eine hat nie mit dem anderen zu tun.
Absolut, das ist ein riesen Unterschied. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Nein, es ist eigentlich natürlich das Gleiche. Wir haben jetzt nur über die Erbschaftssteuerinitiative geredet, aber was eben interessant ist, und deshalb sind auch die Journalisten, die einfach sagen, ja, zum Beispiel der Hans-Uli Schöchli von der Zürcher Zeitung ist so einer, der sagt, ja, das ist so eine extreme Initiative. Es ist ja klar, dass die so schlecht rauskommt. Also erstens einmal. Die gleiche Zürcher Zeitung hat jetzt etwa zwei Jahre lang davor gewarnt und immer gesagt, wie das schlimm ist. Und also so unwichtig war sie offensichtlich nicht gewesen. Und so extrem, ja, sie war extrem gewesen, aber viel, viel Leute in diesem Land haben geglaubt, die könnte durchkommen. Sehr viele Reiche vor allem, aber auch sehr viele Journalisten. Also ist es nicht so, dass das einfach so ein No-Brainer ist, dass das jetzt so deutlich abgelehnt worden ist. Und was eben auch wichtig ist, wir haben gestern einen richtigen bürgerlichen Sonntag gehabt, weil in allen Kantonen sind ganz andere Vorlagen, die nicht extrem waren, sind durchgefallen von der Linken oder umgekehrt Initiativen von der Bürgerlichen sind durchgekommen. Wir zählen vielleicht einmal auf, Dominik, was sind da die wichtigsten Meilensteine?
Ja, Kanton Freiburg, Mindestlohninitiativen abgelehnt. Die SP macht ja immer mehr so Initiativen auf kantonaler Ebene und macht damit die Sozialpartnerschaft kaputt, oder, muss man sagen, weil die Mindestlöhne, die werden bei uns, ist ja gut, ist ein Erfolgsrezept von dem Land, zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern nach Branchen und Regionen ausgehandelt, wenn überhaupt. Mindestlöhne sind nur gut für Leute, die einen Job haben, sie dürfen aber Arbeitslosigkeit produzieren. Wattland und Appenzell-Ausserrode, ein Ausländerstimmrecht abgelehnt. Man hat uns immer, also bei Ausserrode ist es jetzt nicht eine wahnsinnige Überraschung, aber beim Wattland, man hat uns immer erzählt, ja, die Romandie, die sind dann eben progressiv und modern, / toll natürlich, oder? Weil die das sicher werden einführen. Das finde ich schon interessant. Und dann gibt es auch noch in Zürich, oder? Also zwei Asylheime abgelehnt. In Dietlicken, hast du mir gesagt?
Nein, Dietlicken.
Dietlicken. Nicht das Gleiche. Finde ich schon noch verrückt. Und dann ein FDP-Regierungsrat in Baselbiet zum Beispiel auch noch. Also es ist wirklich Ich habe auch gelacht, oder? Ich meine, mein Kollege Fabian Schäfer sagt dann, ja, die solide Schweiz sei zurück, oder? Also, die solide Schweiz ist wieder da und man merkt, wie er. Ich unterstelle mir das ein bisschen.
Er leidet darunter.
Er leidet an der soliden Schweiz. Mhm. Also, wenn man die bürgerliche Schweiz als solide Schweiz muss bezeichnen, dann weiss ich einfach nicht, was er genau darüber denkt, über die bürgerliche Zeitung, die er schafft.
Absolut. Also gut, Fabian Schäfer und Hans-Uli Schöchli haben wir schon häufig qualifiziert. Das sind Journalisten, die gescheiter beim Tagesanzeiger arbeiten würden. Sie sind völlig falsch in der Freisinnig oder angeblich freisinnigen Zürich-Zeitung. Und eben, es ist wirklich interessant, du merkst auch den ganzen Artikel, und das ist immerhin auf der Front. Auf der Front. Auf der Front steht nicht, was meiner Meinung nach der normale Titel gewesen wäre für eine Zürich-Zeitung, für eine bürgerliche Zeitung nach dem Triumph. Dass man gesagt hat, klarer Durchbruch der bürgerlichen Kräfte oder klarer Triumph der bürgerlichen Schweiz. Das ist es wirklich gewesen, es tut mir leid. Oder Debakel für die SP, das wäre noch richtiger gewesen. Es ist ein Totaldebakel von der SP. Aber das liest man in der Zürich-Zeitung dann erst im Kommentarteil, wo Christina Neuhaus, das ist eine Inlandschefin, wirklich einen guten Kommentar geschrieben hat. Oder der Daniel Fritsche, auch ein absolut zuverlässig bürgerlicher Regionalchef von der Zürich-Zeitung, auch genau das Richtige sagt. Aber auf der Front darf der linkslastige Fabian Schäfer. Es ist auch nicht ein Bericht von der Front. Er schreibt nicht einen Bericht, sondern es ist auch noch eine Interpretation. Es ist auch noch eine Analyse. Und die Analyse heisst, oh, was für eine Überraschung beim SP Fabian Schäfer. Die solide Schweiz, das ist ein Fata Morgana. Die meinen, die kommen jetzt zurück. Sie kommen nicht zurück, sie kommen nicht zurück. Zürich-Zeitung. Zürich-Zeitung freut sich also, wenn die solide Schweiz nicht zurückkommt. Es ist unglaublich.
Wer wirklich will lesen, was Sache ist, der muss jetzt auf nebelspalter.ch gehen. Dort war heute Nachmittag eine Aufarbeitung, ein Gespräch mit jetzt den Politikern, die zur Wintersession auftauchen. Und der Titel ist «Ohrfeige für die SP. Politisiert die Bundesratspartei am Volk vorbei». Das
ist das Thema. Das ist das Thema und das könnt ihr in den meisten Medien nie nicht erkennen, dass das könnte ein Thema sein. Gut, gehen wir zu ganz einem anderen Thema, nämlich auch etwas, wo die SP schon lange gerne bekämpfen und wir hoffen, sie machen dann noch eine Initiative. Auto kaufen. Auto kaufen dürfen wir doch nicht mehr aus der SP-Sicht. Aber wir werden weiter Auto kaufen. Und vor allem werden wir gerne Auto kaufen. Zum Beispiel von der Marke Mercedes. Und wo kaufen wir die, wenn wir in der Region Baden, Basel oder Zürich? Nein, Zürich daheim ist. Dann geht man zum Kennis. Der hat grosse Garage in Dietlikon oder in Wettigen. Hört jetzt gut zu.
Lust auf ein feines Käffchen vom Barista? Dann kommt diesen Samstag ins Kennis Autocenter an unser Weihnachtsshopping. Wir freuen uns.
Ja gut, wir sind noch ein bisschen bei der SP, es war wirklich ein Desaster gewesen und irgendwie symbolisch passt es sich dazu, obwohl es sicher nichts miteinander zu tun hat. Und wir sind jetzt auch sehr vorsichtig, weil die Mathia Meier, die ist Co-Präsidentin von der SP, die hat gestern mitgeteilt, dass sie erschöpft ist, Burnout, weiss nicht genau, und dass sie ein bisschen Ruhe braucht. Und eben, wie gesagt, das hat meiner Meinung nach nichts zu tun mit dem Abstimmungssonntag und wir können jetzt das auch nicht irgendwie verbinden, aber es ist doch ein interessantes... Ja, eine interessante Meldung, Dominik.
Ja, ich finde es verrückt, oder? Also es ist ja nicht, nicht der erste Fall, vor allem nicht in der SP. Also Jacqueline Badran hat das auch gebraucht, also eine Auszeit. Sie bittet um Ruhe, sie muss sich erholen. Vermutlich hat sie das schon vor der Abstimmung beschlossen, dass sie denn das kommuniziert. Sie fehlt in der Wintersession deswegen. Aber ich weiss, ein bisschen... Da muss ich sagen, ich wünsche Mathia Meier gute Erholung. Aber ich finde halt schon, ich glaube, wenn sich das Co-Präsidium von der SP nicht mit so Juso-Ideen, die 21% machen, rumschlagen würde, sondern mit den klassischen sozialdemokratischen Ideen, wo ja einfach heisst, wir schauen, dass es dem Land gut geht und machen nicht einfach kommunistische Ideologiepolitik, vielleicht... hat sie dann weniger Probleme, muss ich echt sagen. Ich meine, man muss halt vielleicht seine Kräfte auf das tun, wo wirklich etwas bringt.
Ja, und dann vielleicht noch einen anderen Aspekt, wo vielleicht auch der FDP müsste zu denken geben. Aus meiner Sicht, ich habe es noch nie selber erleben müssen, Gott sei Dank, eine Co-Leitung ist eben anders, als die Leute zuerst meinen. Nicht das Teilen von der Arbeit, sondern es ist eigentlich das Verdoppeln von der Arbeit. Weil die Parteipräsidenten, die eben in Co-Leitung verbunden sind miteinander, die müssen sich die ganze Zeit absprechen. Die haben extrem Koordinationsprobleme. Ich meine, wenn der Cedric Wermuth gestern in der Elefantenrunde auftritt, dann muss er ja eigentlich am Morgen zuerst mit Matthias Meier schnell reden oder besser gesagt am Nachmittag und sagen, du Matthias, was soll ich sagen, was ist okay aus deiner Sicht? Und die müssen die ganze Zeit sich abstimmen, koordinieren, miteinander reden und reden und reden. Das braucht Zeit. Da käme ich auch ein Burnout über. Und das würde ich jetzt auch sagen, Susanne Vinzenz und Benny Mühlemann, die nämlich auch die birrenreiche Co-Leitung bei der FDP eingeführt haben. Ihr werdet feststellen, dass es nicht so ist, dass ihr weniger Arbeit habt. Ihr habt sogar viel mehr Arbeit. Und von dem her bin ich da auch nicht ganz überrascht, dass Matthias Meier das jetzt so verwünscht hat, dass sie da jetzt sich zurückziehen muss. Und das andere hast du auch recht, weil es ist insofern auch interessant, oder? Die Jusofizierung, die wir ja immer ein bisschen bringen. Es ist ja nicht so, dass in der SP den Leuten das nicht auffällt. Und es gibt sehr viel Widerstand. Und es gibt viele Leute, die das auch stört. Und sie wissen eigentlich auch, dass sie intern irgendwann das klären müssen. Es ist jetzt typisch für die SP, die eine sehr disziplinierte Partei ist. Das ist die alte Arbeiterbewegung. Die Arbeiterbewegung war immer sehr diszipliniert. Man hat das bei der deutschen SPD gelernt. Dass sie das nicht öffentlich machen, verstehe ich. Aber intern sollte jetzt mal endlich ein Entscheid kommen, weil letztlich die Juso tut natürlich die SP enorm belasten. Mit diesen solchen Initiativen, mit solchen radikalen Vorstössen. Und du hast am Anfang angetönt, ich glaube auch, dass die SP eine sehr stabile Wählerschaft hat. Das sind einfach Beamte und das sind Lehrer im Wesentlichen. Und dann noch die wenigen Journalisten. Nicht die wenigen Journalisten, einfach alle Journalisten. Aber das sind nicht so viele Leute, aber es sind alle Journalisten. Aber das ist eine relativ stabile Klientel. Wo wollen die sonst sein? Die können höchstens zu den Grünen. Die Grünen sind im gleichen Spital krank wie die Juso. Und die GLP ist auch noch im gleichen Spital krank mittlerweile. Also müssen sie fast zu der FDP. Und das bringen sie nicht übers Herz. Aber letztlich bin ich überzeugt, der SP schadet natürlich die Jusoifizierung und der SP selber weiss das. Und Matthias Meier ist da natürlich auch voll in dem Konflikt drin gewesen, weil sie als ehemalige Juso auch noch Loyalitätsproblem hat gegenüber den aktuellen Juso.
Ja, natürlich. Und ich finde wirklich, du hast es gesagt, oder meine, leider gibt es jetzt keine offene Diskussion über den Kurs, oder? Aber wir beide, wir erinnern uns sehr gut, oder? An die Hubacher SP, oder? Bei der Basel-Zeitung hat er eine Kolumne gehabt, darum haben wir ihn mindestens jeweils am Batzfest ist er gewesen. Und ich meine, das ist schon verrückt gewesen. Die SP, die ist sich noch bewusst gewesen, man muss Wohlstand zuerst erarbeiten, bevor man kann verteilen kann. Und das ist plötzlich, das ist einfach nicht mehr rum bei dieser SP. Und es getraut sich wirklich niemand, also ich glaube bis auf Franziska Roth, Ständerätin Solothurn und Gabriela Sutter, glaube ich, Nationalrätin Aargau, haben alle dieser Juso-Kommunismus-Initiative zugestimmt.
Genau, ich weiß nicht, Daniel Josic, weiß ich nicht.
Könnte auch sein, ja.
Er ist auch vernünftig.
Aber im Nationalrat bin ich mir sicher, es war nur Gabriela Sutter.
Eben, das ist schon krass. Gut, wenn ihr Matthias Meier seid, und zufälligerweise das hört. Versteht mich nicht falsch, ich meine es wirklich nicht zynisch, ich meine es nicht irgendwie mit Schadenfreude, sondern im Gegenteil, wenn ihr euch jetzt gut erholen wollt, und das gilt für uns alle. Wunderbare Weihnachtszeit, es ist kalt draussen, was braucht ihr jetzt? Eine Infrarotkabine von Alvas, bah, da könnt ihr euch wirklich wieder erholen, wärmen, auf gute neue Gedanken kommen. Auch ein bisschen, vielleicht auch die Politik ein bisschen relativieren, ein bisschen vergessen und so weiter. Hört jetzt gut zu.
Sind Sie auch gestresst? Dann empfehlen wir Ihnen die hochwertigen Infrarotkabinen von der Innerschweizer Firma Alvaspa. Wärmen Sie Ihren Körper von innen und entgiften Sie 5-mal mehr als in einer Sauna. Die Infrarotkabine von Alvaspa baut Cortisol ab, lindert Schmerzen in den Gelenken und entspannt Muskulatur. Machen Sie eine Probesitzung in unserem Ausstellungsraum oder testen Sie die Kabine 6 Wochen bei Ihnen daheim. Kostenlos und unverbindlich. Mehr Informationen finden Sie auf www.alvaspa.ch.
Ja gut, wir kommen zu einem ganz anderen Thema, die sogenannte Klimabürokratie. Schon das Wort sagt eigentlich fast alles. Dominik, um was geht's?
Ja, ist ein Artikel von Alex Reichmuth auf nebelspalter.ch. Ich tue wie alle Sachen unten dran verlinken. Das ist interessant. Er hat Einblick bekommen bei einem Unternehmen. Er darf nicht sagen, welches. Aber was die alles an Bürokratie müssen erfüllen. Und das Interessante ist, das ist für mich auch ein bisschen neu, es sind eben nicht nur staatliche Vorschriften und auch nicht nur EU-Vorschriften, müssen wir jetzt durchaus mal zugestehen, es sind ganz viele sogenannte internationale Klimainitiativen, die mit dem WWF zu tun haben oder mit eigenen für den Zweck gegründeten NGOs, also Science-Based Targets Initiative, Carbon Disclosure Project, EcoVadis Manufacture 2030 und so weiter, wunderbare PR-gestellte Namen. Und das Verrückte ist, er hat das genau angeschaut, wie er das immer macht. Die Anforderungen werden immer umfangreicher, der Aufwand immer grösser. Es ist nichts Produktives, oder? Da wird nicht etwas hergestellt, das nachher verkauft werden kann. Und die Ziele, die man erreichen will, werden in den wenigsten Fällen tatsächlich erreicht.
Genau, also Bürokratie tönt natürlich schon noch nicht Zielerfüllung, das ist klar, aber lesen das nach. Das ist sehr interessant, wie es eben auch konkret ist. Das ist wirklich da, was sich die Leute aber gar nicht können einmal vorstellen. Wir reden ja auch immer so pauschal von Regulierungen und was das für ein Gift ist. Ist es natürlich allgemein gesprochen, aber man kann sich es ja nicht so vorstellen, wenn man einmal Regulierung einfach so allgemein hört. Und wenn man dann mal konkret die Beispiele hört, man glaubt es gar nicht. Man glaubt es gar nicht. Die einzigen Regulierungen, die man ja kennt, sind die im eigenen Bereich und da hat man sich teilweise auch resignativ schon damit abgefunden. Aber wenn ihr dann wieder mal hört, wie es in anderen Unternehmen ist, dann kommen wir auf die Welt. Gut, das war Bern einfach an dem 1. Dezember 2025. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Wichtig, jetzt nebelspalter.ch abonnieren. Wir haben noch immer die Black Week, haben wir natürlich verlängert. Gute Bedingungen, um jetzt ein Abo zu lösen. Dominik, was sind da vielleicht noch die Einzelheiten?
Ja, für 169 Franken kommt ihr ein ganzes Jahresabo über. Ihr kommt das als Geschenk-Abo über, unterschrieben von dir und mir. Und Markus, wir kommen jetzt Stapel von so Abos über, müssen das unterzeichnen, gell, in den nächsten Tagen.
Wir dürfen das unterzeichnen. Wir freuen uns.
Weil es so ein Erfolg ist. Und dann gibt es obendrauf, und das ist speziell, gibt es noch den wunderbaren EU-Kalender mit 12 Karikaturen von Jürg Kühni, einem der besten Zeichner vom Nebelspalter.
Gut. Bern einfach an dem 1. Dezember 2025. Und wie immer, dürft ihr euch nicht entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinn, bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch